ARD.
I will declare a national emergency at our southern border.
I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year with Canada, and I'm not going to let that happen.
The U.S. will take over the Gaza Strip, the Riviera of the Middle East. This could be so magnificent.
We're in the Ukraine war by $200 billion more than NATO. It's ridiculous because we have an ocean in between. The people of Greenland are not happy with Denmark, you know. I think they're happy with us.
I love the concept, but they turn out to be radical left lunatics. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back.
Tja, Donald Trump hat wirklich keine Zeit vergeudet. Seit seinem Amtsantritt Ende Januar hat er beinahe täglich Dinge verkündet, die vor ein paar Wochen noch undenkbar, geradezu lächerlich erschienen. Kanada soll der 51. Bundesstaat der USA werden. Trump will Grönland übernehmen, sogar den Gazastreifen. Mit seinen Dekreten krempelt Donald Trump auch die innere Ordnung der USA total um. Er hat sich dafür Helfer geholt. Elon Musk zum Beispiel, sein neuer Sonderbeauftragter, der von niemandem gewählt wurde, aber mit ungeheurer Machtfülle ausgestattet ist. Was baut sich Donald Trump da eigentlich für einen Staat zusammen? Ist die amerikanische Demokratie in Gefahr? Ist in den USA vielleicht sogar ein Staatsstreich im Gange, wie manche sagen? Alle, die die Welt ein Stück besser verstehen wollen, haben es richtig gemacht. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Und genau den Fragen gehen wir heute nach. Mit unserer USA-Korrespondentin Sarah Schmidt, die gerade an der kanadisch-amerikanischen Grenze war und ziemlich spannende Begegnungen hatte im eisigen Winter. Und wir sprechen mit Thomas Zimmer, Professor für internationale Geschichte, der an der Georgetown University in Washington lehrt und uns gleich erklärt, wie man diesen radikalen Staatsumbau durch Donald Trump auch verstehen kann. Freue mich drauf. Bevor wir in diese neue Folge starten, noch kurz in eigener Sache. In Zukunft gibt's den Weltspiegel-Podcast nicht nur als reguläre Folge, in der wir euch jeden Freitag zusammen mit unseren Expertinnen oder Korrespondenten die Welt verständlicher machen wollen. Ab sofort gibt es auch Weltspiegel Extra. Weltspiegel Extra erklärt die Hintergründe zu Breaking News. Wenn das syrische Regime stürzt, sind wir vor Ort und erleben aus erster Hand, was das für das Land und die Menschen bedeutet. Kämpfe in der Demokratischen Republik Kongo. Wir erklären euch, wer welche Interessen verfolgt und machen so eine manchmal undurchschaubare Lage etwas übersichtlicher. Weltspiegel Extra gibt es immer dann, wenn etwas auf der Welt passiert und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten für euch auf die Reise gehen. In den Shownotes übrigens verlinken wir euch nochmal die Folge zu den Unruhen im Kongo. Und jetzt nach Amerika, nach Washington zu Thomas Zimmer, Professor für internationale Geschichte an der Georgetown University. Er erforscht seit vielen Jahren die Geschichte der Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert. Aber dass Geschichte mal so aktuell sein kann, hätte er wahrscheinlich selbst im Leben nicht gedacht. Er ist ein gefragter Gesprächspartner, gerade auch in amerikanischen Medien. Also umso mehr freue ich mich, dass er Zeit hat für uns. Hallo, Herr Zimmer.
Hallo, ich freue mich.
Ja, Kanada soll zu den USA gehören, Grönland am liebsten auch. Der Golf von Mexiko, neuerdings Golf von Amerika heißen. Wie würde man diese Politik eigentlich bezeichnen? Wie klingt das für Sie?
Ich würde sagen, das ist eine Form der imperialen Dominanzpolitik, in der sich eigentlich drei interessante Sachen manifestieren oder spiegeln. Erstens die völlige Absage nicht nur an die liberale Weltordnung, sondern eigentlich noch grundsätzlicher an die Vorstellung, dass es überhaupt so etwas wie verbindliche Spielregeln im internationalen Umgang miteinander geben könnte. Das halten die Trumpisten eigentlich alles für eine Lüge, für eine liberale Erfindung. Es gibt in deren Vorstellung keine Regeln, es gibt nur Macht und die übt man eben aus. Zweitens steht das, so absurd diese Sachen klingen, aber doch auch in einer langen Tradition von so hemisphärischem Machtdenken auf der radikalen Rechten in den USA. Dazu zählt zum Beispiel auch die Idee, den Panama-Kanal wieder übernehmen zu müssen. Das ist eine Fixierung der radikalen Rechten seit Jahrzehnten. Also da geht es so um so eine Art Wiederherstellung von vermeintlich im Niedergang begriffener nationaler Größe. Also Make America Great Again in der internationalen Arena. Und letztens würde ich sagen, spielt hier eben auch der spezifische Faktor Trump eine große Rolle. Also Trump selbst geht es ja vor allem um dieses Dominanzgebaren, sowohl nach innen wie nach außen. Und so soll jetzt dann eben auch die amerikanische Außenpolitik aussehen. Also so soll auch die Rolle der USA in der Welt definiert sein. So eine Art aggressive Alpha-Mann-Dominanzpolitik à la Trump.
Auch nach innen zeigt sich der neue amerikanische Präsident disruptive, will den Staat komplett umbauen. Dafür hat er sich Hilfe geholt. Elon Musk. Das gab es ja eigentlich schon immer mal, dass ein amerikanischer Präsident einen Beauftragten ernannt hat für dieses oder für jenes. Aus Ihrer Sicht, was ist diesmal anders?
Ich würde sagen, klar, es gab zivile Berater von außen, die gibt es immer, das ist nicht neu, aber das, was hier jetzt konkret passiert, ist wirklich trotzdem eigentlich völlig beispiellos, denn hier wird ja jetzt eine Zivilperson ohne jede verfassungsrechtliche Grundlage mit quasi diktatorialer Macht ausgestattet, den amerikanischen Staat und die Verwaltung nach Gutdünken um und vor allem abzubauen. Und dafür gibt es eigentlich kein Beispiel. Also Musk hat ja offiziell nur den Status eines sogenannten Special Government Employee. Das sind temporäre zivile Berater der Regierung, die für maximal 130 Tage pro Jahr tätig sein dürfen. Also das ist dezidiert keine offizielle Regierungsposition. Dafür ist er weder nominiert worden, noch erst recht vom Senat bestätigt worden. Und der soll insofern oder darf insofern eigentlich nur beraten. Der verfügt über keinerlei verfassungsrechtliche Handhabe, selbst irgendwelche Reformen oder Einschnitte durchzuführen, sondern er macht das eben einfach und ist bislang hat ihn auch niemand gestoppt.
Sie haben gerade gesagt, Trump will Amerika zu alter Größe zurückführen. Er holt sich seine Verbündeten. Die Tech-Autokraten, also Elon Musk, aber auch einige andere. Wie gehen die eigentlich vor, um ihre neue Gesellschaftsvision umzusetzen? Also was tun die konkret und was ist daran so kritisch zu beurteilen?
Zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, dass man darf sich das jetzt nicht so monolithisch vorstellen. Es gibt da unterschiedliche Fraktionen und unterschiedliche Lager in dieser trumpistischen MAGA-Koalition. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die eigentlich allesamt gleichzeitig so ihren Frontalangriff auf die Verfassungsordnung, auf die demokratische Grundordnung machen. Also da gibt es zum einen in der Tat so diese Tech-Autokraten, diese Silicon Valley-CEO-Rechte, für die Elon Musk steht. Es gibt aber eben auch so diese reaktionären Eliten und christlichen Nationalisten. Es gibt diese Nativisten, diese America First Nativisten, das sind eigentlich so völkische Nationalisten. Das sind so Leute wie Stephen Miller und Steve Bannon. Und dann gibt es eben auch noch Trump, so mit seinen eigenen imperialen Machtfantasien. Und letztlich würde ich sagen, was die machen, das lässt sich so ein bisschen so unterschiedliche Sachen einteilen. Das ist eben nicht alles dasselbe, ne? Sondern im Kern geht es denen darum, die Bürgerrechtsordnung, die demokratische Grundordnung, die plurale Demokratie abzubauen. Das ist ein Punkt. Dafür werden eben Kernbestände dieser Bürgerrechtsordnung, die es seit den 60er Jahren entwickelt hat, einfach stillgestellt, kaltgestellt. Ne? Es geht auch zweitens um so eine Art völkische Neuordnung der USA. Darauf zielen diese Massendeportationspläne, diese Idee, dieses Recht auf Staatsbürgerschaft bei Geburt abzuschaffen. Das ist ein Punkt. Der dritte Punkt ist dieser Versuch der autoritären Übernahme des Staates. Also denen geht es darum, die Beamtenschaft zu säubern. Man muss den Begriff wirklich nehmen, also sagen nach ideologischen Kriterien einfach jetzt da Massenentlassungen durchzuführen, ihre eigenen Leute, ideologische Loyalisten zu platzieren, um den Staat umzuformen zu so einer Art Instrument, um der Gesellschaft eine andere Ordnung überzuschalten. Die vierte Sache, die machen, ist dann die Demontage des modernen Staates. Das ist eher so im Kern der Fiebertraum dieser Tech-Rechten, für die Elon Musk steht. Da werden ja ganze Behörden per Federstrich eliminiert. Und das ist sozusagen der vierte große Punkt. Und dann der fünfte ist wirklich so diese Donald-Trump-Dominanzpolitik, die so ein bisschen eklektisch ist, aber wo es eigentlich darum geht, nach innen und außen vor allem zu zeigen, wer sozusagen der Alpha-Mann ist. Und das alles passiert gleichzeitig. Ne? Und das ist so ein bisschen, im Kern kann man sagen schon, auch da gibt es auch Spannungen, die sind sich jetzt auch nicht in allem einig. Irgendwann werden sie sich auch daran erinnern, dass sie sich nicht in allem einig sind. Also zum Beispiel diese beiden Punkte, einerseits autoritäre Übernahme des Staates, um den Staat als Instrument zu verwenden, andererseits Demontage des modernen Staates. Da gibt es durchaus Spannung, aber im Moment wird das alles überlagert von dieser Euphorie des Frontalangriffs auf den wahrgenommenen, im weitesten Sinne linken Gegner und diese demokratische Grundordnung, die Verfassungsordnung.
Gab ja gerade ein Foto von Elon Musk, der seinen Sohn mitgebracht hat ins Oval Office. Ein verrücktes Bild, Donald Trump sitzt am Schreibtisch. Also wenn Sie sagen, da gibt es unterschiedliche Fraktionen, man hat ja jetzt schon das Gefühl, da gibt es eigentlich inzwischen zwei amerikanische Präsidenten.
Ja, ich meine, das ist interessant, ne? Weil Elon Musk, der handelt unter Berufung auf die Autorität von Donald Trump. Also das ist ja sonst, er hat ja wie gesagt gar keine verfassungsrechtliche Grundlage für das, was er da tut, sondern er sagt eben, na, ich mache das, weil Donald Trump das will. Und Donald Trump in dieser Interpretation sozusagen den Volkswillen verkörpert. Und wenn der eben sagt, ich darf machen, dann darf ich machen. Aber eigentlich handelt Musk ja vor allem in seinem eigenen Interesse und mittelbar in dem dieser Tech-Barone, dieser CEO-Klasse, denen daran gelegen ist, eigentlich alle Hürden für ihre wirtschaftlichen und finanziellen Interessen abzubauen. In der Praxis Deckt sich das bis zum gewissen Grad mit den Zielen dieser anderen Teile dieser MAGA-Koalition, vor allem eben in diesem enthemmten Angriff auf Staat und Verwaltung? Aber wie viel tatsächlich an Koordination da eigentlich vorhanden ist, ist unklar. Also Berichte suggerieren doch ziemlich klar, dass Musk eigentlich größtenteils im Alleingang einfach vorprescht und sozusagen autonom handelt. Und wie gesagt, auf kurz oder lang wird es da Spannungen geben. Irgendwann wird sich auch Donald Trump, glaube ich, daran erinnern, dass er das eigentlich nicht so gut findet, dass es eben so aussieht, als sei er gar nicht an der Macht, sondern mehr so eine Art Marionette von irgendwelchen Interessen dahinter. Aber fürs Erste genügt, glaube ich, dass man einen gemeinsamen Feind ausgemacht hat, diese sozusagen verhasste linke Elite, die vermeintlich ihr Machtzentrum in Staat und Behörden hat und die deshalb geschliffen werden müssen.
Was würden Sie sagen, welches Idealbild haben die Trumpisten? Wie soll Amerika aussehen, ihr Amerika, wenn die erstmal fertig sind?
Letztlich ist deren Ziel ist eine Ordnung herzustellen oder wiederherzustellen, in der die Grenzen, wer dazugehören darf und wer vor allem gleichberechtigt dazugehören darf, sehr viel enger definiert sind, also in der wahre, in Anführungszeichen, Amerikaner vor allem weiße Christen sind, in der bestimmte Gruppen, vor allem weiße christliche Männer, vor allem weiße wohlhabende christliche Männer, das Recht haben, oben zu sein und eigentlich schalten und walten dürfen, wie sie wollen, während andere Gruppen sozusagen deren Dazugehörigkeit, deren Bürgerrechte permanent zur Diskussion stehen. Also das ist sozusagen wäre eine Gesellschaft, die sich sehr stark über Hierarchien definiert, über Hierarchien von Rasse, Klasse, Religion und auch Geschlecht definiert. Darin sehen eigentlich diese trumpistischen Lager alle, die nennen das die natürliche Ordnung. Davon sprechen die viel, the natural order, und dass die sozusagen aus den Fugen geraten sei und dass man die wiederherstellen müsse. Und diese Gesellschaft, die herstellen wollen, wäre ganz dezidiert keine plurale, ganz dezidiert keine egalitäre und auch erst recht schon gar, also überhaupt gar keine Demokratie, sondern eben ein sehr stark hierarchische Gesellschaft, die sich über diese Hierarchien definiert.
Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier.
Das Ziel der Trumpisten, eine neue Gesellschaft. Trump lotet gerade auf allen Ebenen aus, was geht, hat man den Eindruck. Und dazu gehören auch so krasse Ansagen wie zum Beispiel, Kanada soll der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden. Fragen wir doch mal nach bei Sarah Schmidt, unserer Korrespondentin in Washington. Hi Sarah.
Hi.
Es gab mal Zeiten, da hätte man vielleicht mit den Augen gerollt und an was anderes gedacht. Aber die Kanadier, die nehmen Donald Trumps Ansinnen ja durchaus sehr ernst, stimmt's?
Ja, das kann man schon so sagen. Justin Trudeau war auf einer Veranstaltung in Kanada, wo er gesprochen hat. Und offenbar, so berichtet eine lokale Rundfunkanstalt, war sein Mikrofon noch offen und er wusste es nicht. Und genau da soll eben Trudeau gesagt haben, also ja, it's a real thing, also frei übersetzt. Das ist ernst gemeint mit dem 51. Bundesstaat. Und er hat auch gleich eine Erklärung mit hinterhergeschoben, dass es Trump um die natürlichen Ressourcen gehe, die Kanada hat. Kanada ist zum Beispiel das Land, aus dem die USA das meiste Rohöl importieren. Und insofern, ja, kann man schon sagen, das ist jetzt nicht nur ein Augenrollen und wir nehmen es mit einem Schulterzucken hin, sondern offenbar macht man sich in Kanada dort auch auf hoher Ebene Sorgen.
Kein Augenrollen, sondern ein krasses politisches Erdbeben. Du wolltest dir ein eigenes Bild machen von der Stimmung und der Atmosphäre und warst ja gerade im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada. Wo genau und wie muss ich es mir da vorstellen? Ich glaube, da ist es ja gerade richtig bitterkalt, ne? Viel Schnee.
Ja, viel Schnee. Wir sind da tatsächlich in so einen Schneesturm reingekommen. So haben sie es immer genannt. Es war kein richtiger Sturm, aber es hat wahnsinnig viel geschneit. Und waren da in einem kleinen Ort, Derbyline heißt der. Und da muss man schon sehr genau aufpassen, dass man nicht plötzlich einfach über die Grenze gelaufen ist. Das fand ich ganz spannend. Also da gibt es natürlich auch so einen großen Grenzübergang. Aber dort, wo wir gedreht haben, saßt du im Prinzip in diesem hohen Schnee, so ein paar Pöller stehen am Parkplatz, wo dann stand, okay, das ist jetzt die Grenze. Und wir haben da in einer kleinen Bibliothek gedreht und die steht tatsächlich mitten auf der Grenze drauf. Deshalb waren wir auch da, weil das einfach ja eine spannende Location ist. Und die Grenze läuft durch diese Bibliothek durch. Also wenn du in der Bibliothek drin stehst, siehst du ja so ein Tape auf den Boden geklebt. Und auf der einen Seite sind die USA und auf der anderen Seite Kanada. Und diese Bibliothek ist vor über 100 Jahren gebaut worden und eben genau mit der Intention, dass Kanadier und Amerikaner da auch zusammenkommen sollen. Und deshalb gibt es eine Ausnahmeregelung für diese Bibliothek. Das heißt, die Kanadier, die in die Bibliothek rein wollen, die müssen jetzt nicht durch große Grenzkontrollen durch. Aber die Befürchtung der Menschen dort ist, dass sich das ändern könnte, wo jetzt eben die Stimmung doch auch aufgeheizter wird und die Trump-Regierung nicht nur an die Südgrenze guckt zu Mexiko, sondern eben auch hoch nach Kanada.
Ich kann mir vorstellen, im Grenzgebiet gibt es eigentlich immer schon gutes Miteinander zwischen Kanadiern und US-Amerikanern. Merkt man, dass sich jetzt vielleicht etwas ändert?
Ich habe mit einer Amerikanerin gesprochen, die in dieser kleinen Bibliothek, in der wir gedreht haben, als freiwillige Helferin arbeitet. Die gibt da Touristentouren, weil natürlich viele Leute sich das angucken wollen, diese Grenze, die durch die Bibliothek läuft. Und sie hat mir gesagt, wir hatten noch nie den politischen Druck, den wir jetzt haben. Und sie hat mir auch ein Beispiel genannt. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem war zu Besuch an der Grenze zu Kanada. Davon gibt es auch Bilder. Ja, da sieht man sie mit so einem tarnfarbenen Cap und einer Jacke in Tarnfarben. Und in der Bibliothek haben mir zwei Frauen erzählt, dass sie auch dort gewesen sei und dass das schon so einen sehr starken Eindruck auf sie gemacht hätte, wie sie vorgefahren kam mit ihrer Entourage. Und dann hätte sie sich auch genau dort auf diese Grenze gestellt, wie das die Touristen auch machen. Ein Bein in Kanada, ein Bein in den USA. Und als sie dann den Schritt rüber nach Kanada gemacht habe, dann habe sie auch von Kanada als 51. Staat der USA gesprochen. Und da sagte die Frau, das hätte ihr schon auch wehgetan. Und die wurde im Interview dann auch ziemlich emotional.
You know, the Canadian-US cooperation has been there forever. And to see the divisiveness, it's hurtful. Don't make me cry.
Ja, also sie sagt, dass das immer eine Community, eine Gemeinschaft war und dass sie hofft, dass sie als Bibliothek für beide Seiten der Grenze offen bleiben können, also für Kanadier und Amerikanerinnen, und dass sie es einfach sehr, sehr schmerzhaft findet und hat gesagt, bringen Sie mich jetzt bitte nicht zum Weinen, weil sie einfach so traurig war.
Wenn man den Umfragen glaubt, dann finden viele Amerikanerinnen und Amerikaner ja nach wie vor gut, was Donald Trump in seinen ersten Wochen als Präsident gemacht hat. Ist das auch dein Gefühl, wenn du mit den Leuten zum Beispiel in Washington sprichst oder auf deinen Drehreisen?
Das kommt total drauf an, mit wem man spricht. Also seine Anhängerinnen und Anhänger, klar, die finden das gut, was er macht. Das zeigen auch Umfragen, wo er als sehr energisch wahrgenommen wird. Und ich habe aber in Vermont auch mit einem Mann gesprochen, der gesagt hat, er findet es einfach nur verrückt und dumm, was dort passiert. Und er hat es so zusammengefasst.
I think in general we all feel like that's just that's ridiculous. It's we should all respect each other's sovereignty. The fact that that's even being a subject that's being broached at all is just silly and frankly stupid.
Und mein Eindruck ist so ein bisschen, es ist halt gerade ein Schwebezustand für viele Menschen, weil man nicht so genau weiß, was wird denn jetzt wirklich umgesetzt und womit kommt Trump durch. Aber es herrscht eine große Unsicherheit und gerade hier in Washington gibt es ja auch Demonstrationen, gerade gegen die Sparpläne, gegen die Entlassungen innerhalb der Regierung, die Elon Musk ja auch mit Doge verantwortet. Also es gibt schon auch Widerstand.
Sarah Schmidt, unsere Korrespondentin in den USA. Jeden Tag gibt es eine neue krasse Schlagzeile aus den USA, mit der man aufwacht. Bin gespannt, was es morgen ist, aber du wirst ganz sicher für uns darüber berichten und es uns gut erklären aus Washington, so wie heute. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Sehr gerne.
Tja, was Sarah erzählt über Donald Trump und seine Gefolgsleute. Inzwischen reden ja wirklich einige von einem Staatsstreich, der da gerade in den USA passiert. Das habe ich natürlich auch nochmal Thomas Zimmer gefragt von der Georgetown University. Wie würde er das beschreiben?
Wir erleben einen umfassenden Angriff auf die Verfassungsordnung und auf die demokratische Grundordnung in den USA. Es geht eindeutig nicht einfach nur um inhaltlichen Politikwechsel, sondern es geht um das, was man, glaube ich, besser Regimewechsel nennen sollte. Es geht also darum, die politische Ordnung selbst umzugestalten. Es geht darum, die Spielregeln, wie eigentlich Macht ausgeübt wird, wer Macht ausüben darf, wer Macht kontrollieren darf, grundsätzlich zu verändern. Und weil das mittels eindeutig verfassungswidriger und illegaler Mittel geschieht, also etwa unter klarer Missachtung geltender Gesetze oder in der Verfassung festgeschriebenen Gewaltenteilung, der Budgethoheit des Kongresses, durch die physische Besetzung von Ministerien und Behörden, durch eine massenhafte sozusagen ideologische Säuberung der Beamtenschaft oder dadurch, dass unliebsame Teile des Staatsapparates einfach vollkommen rechtswidrig abgeschafft werden, weil dieser versuchte Regimewechsel also wirklich verfassungswidrig und illegale Mittel einsetzt. Deshalb muss man, glaube ich, schon, ist es, glaube ich, in der Tat angebracht, das als einen Staatsstreich von oben zu beschreiben. So würde ich das in der Tat auch beschreiben, ja.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, ich bin ganz baff, wie differenziert und eloquent Sie sich äußern und beschreiben können, was da passiert. Sie haben sich schon lange damit beschäftigt. Überrascht es Sie eigentlich trotzdem, was da gerade passiert? Die Schnelligkeit, auch die Wucht, auch die Rigorosität der Entscheidung? Oder hätte man das kommen sehen können?
Einerseits, wenn man sich ernsthaft mit dem beschäftigt hat, was auf der amerikanischen Rechten in den letzten Jahren so los war, was da passiert ist, dann kann man nicht überrascht sein, dass wir es hier qualitativ mit was ganz anderem zu tun haben als 2017 in der ersten Trump-Administration. Weil es musste klar sein, dass sich diese rechten Kräfte wirklich signifikant radikalisiert haben. Und es musste auch klar sein, dass die sehr viel besser vorbereitet in diese zweite Amtszeit gehen, als das 2017 der Fall war. Und deshalb sozusagen, also auf dieser grundlegenden Ebene würde ich sagen, musste man erwarten, das wird was ganz anderes als das, was wir 2017 erlebt haben. Trotzdem, glaube ich, sollte man zugeben, dass das, was wir jetzt in der Praxis erleben, an Ausmaß und Radikalität alles übersteigt, was selbst kritische Beobachterinnen und Beobachter, und da schließe ich mich unbedingt auch mit ein, jetzt als besonders wahrscheinlich erwartet haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil daraus muss man Konsequenzen ziehen. Also wenn wir uns versuchen, jetzt eine Vorstellung davon zu machen, was jetzt noch kommt und wie das jetzt weitergeht und dann wirklich einsehen müssen, dass also die Radikalität, die wir erleben, alles übersteigt, dann müssen wir eben grundsätzlich von der Vorstellung, so schlimm wird das schon nicht kommen, so weit werden die schon nicht gehen, davon muss man dann Abschied nehmen. Ne? Weil dann, wenn man so zurückblickt und sich selber daran erinnert, was hätte man vor 6 Monaten, vor 6 Wochen für wahrscheinlich gehalten, dann stellt man fest, ja, habe ich unterschätzt oder sozusagen hätte ich nicht gedacht. Ja, da muss man sozusagen für die Zukunft, glaube ich, seine Erwartungshaltung ein bisschen neu kalibrieren und dann muss man wirklich, also das ist, wäre mir auch wirklich wichtig, dass jetzt alle, wir alle und auch sozusagen politische Entscheidungsträger auch in Europa von der Vorstellung Abschied nehmen, na, so schlimm wird das schon nicht kommen oder das meinen die nicht ernst oder so. Die meinen das offensichtlich sehr ernst und das muss man dann auch so ernst nehmen.
Also Grönland könnte vielleicht wirklich mal amerikanisch werden, US-amerikanisch?
Ja, auf welcher Grundlage würde man jetzt einfach ausschließen, dass Donald Trump morgen die Anweisung gibt, an das US-Militär Grönland zu besetzen? Ich sage jetzt nicht, dass ich das erwarte. Ne? Ich sage auch nicht, dass das jetzt, ich will das jetzt auch nicht so in so Prozenten, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 40%, 50%, 60%. Aber das ist unbedingt in den Bereich des absolut Möglichen gerückt. Ja, und da hätten wir doch alle vor 4, 5 Jahren oder so gedacht, ist ja totaler Quatsch, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, wenn das jemand geschrieben hätte in, keine Ahnung, in so einem Roman oder so, da hätten wir alle gedacht, das ist aber jetzt wirklich sehr weit hergeholt. Ne? Aber ist eindeutig in den Bereich des Möglichen gerückt. Und damit müssen wir uns, also das heißt eben, dass wir alle, glaube ich, unsere Erwartungen, wohin das jetzt gehen könnte, wohin die Reise gehen könnte, einfach neu kalibrieren müssen.
J.D. Vance, der Vizepräsident, hat gerade gesagt, dass es nicht sein kann, dass Gerichte dem Präsidenten Einhalt gebieten wollen. Das hat er so selbstverständlich vorgetragen, dass er da vermutlich sogar viel Zustimmung von seinen Fans bekommt. Aber das wäre ja im Grunde das Ende der Gewaltenteilung, also das Fundament unserer Demokratie. Oder haben die Gerichte tatsächlich ihre Befugnisse überschritten und müssen jetzt in die Schranken gewiesen werden? Was meinen Sie?
Also die Gerichte versuchen jetzt gerade genau die Funktion zu erfüllen, die ihnen in der Verfassung und in einer demokratischen Grundordnung zugewiesen ist. Sie versuchen nämlich darauf zu achten und darauf zu bestehen, dass sich die Exekutive, dass sich der Präsident an bestehendes Recht hält und sich im Rahmen der Verfassung bewegt. Ja? Der Grund, warum die Gerichte jetzt hier so vehement eingreifen müssen, also es haben ja mehrere Bundesgerichte bestimmte präsidiale Sonderverordnungen gestoppt oder für illegal erklärt oder jedenfalls zeitweise ausgesetzt. Der Grund dafür ist, dass ganz viel von dem, was das Trump-Regime da jetzt macht, einfach eklatant illegal und verfassungswidrig ist. Ja, also um mal konkrete Beispiele zu nennen. Ja, also wenn Trump einfach per präsidialer Sonderverordnung das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf Staatsbürgerschaft durch Geburt aussetzt, das geht nicht. Präsidiale Sonderverordnungen können geltendes Recht nur ausdeuten, aber nicht einfach die Verfassung umschreiben. bleiben. Oder wenn Elon Musk und ein paar seiner Jünger, so muss man die wirklich nennen, einfach die zentralen Informations- und Finanznetzwerke der US-Regierung besetzen. Da findet ja auch ein ungeheurer Datenklau statt. Ja, die bemächtigen sich einfach dieser sensiblen Daten von Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern. Das ist ganz offenkundig rechtswidrig. Oder wenn die Trumpisten einfach unliebsame Teile von Staat und Verwaltung dicht machen. Das sind autonome Behörden, die per Gesetz vom Kongress geschaffen worden sind. Es obliegt laut Verfassung dem Kongress und allein dem Kongress daran etwas zu ändern. Also hier geht es wirklich um die Fundamente der Gewaltenteilung. Hier wird die wichtigste Kontrollfunktion des Kongresses, nämlich die Budgethoheit, the power of the purse nennt man das in auf Englisch, die wird einfach ausgesetzt hier. Und da schreiten die Gerichte ein. Das ist deren Aufgabe. Das müssen die jetzt tun.
Die Gerichte sind gefragt, aber die arbeiten vermutlich viel zu langsam für diesen rasanten Staatsumbau, richtig?
Ja, also es gibt mindestens drei Probleme jetzt bei der Vorstellung, also die Gerichte würden das alles schon wieder einfangen oder so. Ne? Eines haben Sie vollkommen richtig jetzt benannt, ne? Die Gerichte können ja nur reagieren auf das, was da passiert. Und angesichts der Radikalität und der Geschwindigkeit reicht das eben nicht, um ungeheuren Schaden zu verhindern. Also da hat dann zum Beispiel hat ein Bundesgericht entschieden, also das geht nicht, dass sich Musk diese ganzen Daten aneignet. Aber es ist ja schon passiert. Also die haben die ja schon runtergeladen auf private Server. Das ist ja schon passiert. Oder ein Gericht hat entschieden, das geht nicht, dass ihr einfach diese Entwicklungshilfebehörde dicht macht. Aber ja, die ist in der Praxis schon abgewickelt. Ne? Also tausende Mitarbeiter von USAID aus der ganzen Welt sind zurückgerufen worden, sind entweder auf dem Weg in die USA oder schon zurück in die USA. Ja, da ist trotzdem gut, dass ein Gericht sagt, das geht nicht, aber es ist halt schon passiert. Ne? Und ja, und dann, das ist ja auch nicht das einzige Problem. Das andere Problem ist, dass jetzt mindestens diese Verfahren, die laufen jetzt eben, ne, und die werden auf kurz oder lang ihren Weg zum obersten Gerichtshof finden. Und da gibt es eine hart rechte Mehrheit. Und da müssen wir mal gucken, was die absegnet und was sie durchlässt. Und dann das dritte Problem ist, dass wir jetzt auch schon klar Signale aus dem trumpistischen Lager sehen, dass die gar nicht vorhaben, jetzt sich überhaupt an diese gerichtlichen Anordnungen zu halten.
Ist die Demokratie wehrlos?
Boah, also ich meine, das ist eine interessante Frage, weil meine erste Antwort darauf ist zu sagen, nein, sie hätte sich jedenfalls viel früher und stärker wehren müssen. Ja, also sie hätte sich etwa nach dem 6. Januar 2021 wehren müssen, also nach diesem Angriff auf das Kapitol, als es eben nicht gelungen ist, Trump des Amtes zu entheben, weil sich die Republikaner verweigert haben. Oder sie hätte sich wehren müssen, indem sie die sogenannte Insurrection-Klausel im 14. Verfassungszusatz wirklich umgesetzt hätte. Da steht nämlich eigentlich in der Verfassung eindeutig drin, dass Menschen, die an einem Staatsstreich, an einem Umsturzversuch beteiligt waren, also an einer solchen Insurrection, dass die für öffentliche Ämter nicht mehr in Frage kommen. Aber die Klausel hat der Supreme Court einfach ausgesetzt, ja. Und jetzt sind wir dann in der Tat in einer Situation, in der normale, in Anführungszeichen, Politik einfach nicht mehr reicht. Ja, jetzt bräuchte es zum Beispiel, glaube ich, eine breite Mobilisierung der Zivilgesellschaft, sozusagen, also wir reden dann über Protest, ja, auch in den Straßen, aber da entsteht natürlich dann eine ungeheuer gefährliche Situation mit großem Potenzial, immer weiter zu eskalieren. Denn die Trumpisten haben schon sehr klar angekündigt, wie sie beispielsweise auf große Proteste reagieren würden, nämlich indem sie den Insurrection Act bemühen wollen, also den Ausnahmezustand erklären wollen, um Truppen im Innern zur Niederschlagung der Proteste einzusetzen. Das hat Trump im Wahlkampf ganz offen angekündigt. Und insofern entsteht hier also jetzt eine ganz, ganz gefährliche Situation, in der all denjenigen, denen an dem Fortbestand der Demokratie gelegen ist, ja nur zwei Möglichkeiten haben. Man kann das jetzt einfach hinnehmen, dass diese Demokratie abgebaut wird, oder man kann ja dagegen auch auf die Straße gehen und mobilisieren, aber dann ist das auch eben gefährlich.
Und dann gibt es viele, die sagen, na gut, 4 Jahre, das schaffen wir schon irgendwie.
Ja, ist aber nicht so, ne? Weil das ist, also das glaube ich, ist ganz gefährlich, jetzt so zu denken. Da hat man, glaube ich, nicht verstanden, was jetzt gerade passiert, weil das tut so, als könnte man jetzt einfach 4 Jahre aussetzen und dann wird weitergespielt oder so, ne? Aber das ist so ein bisschen, hier werden ja jetzt gerade die Spielregeln, wie und wer Politik Macht ausüben darf, die werden ja grundsätzlich verändert gerade. Also die Vorstellung, dass jetzt warten wir mal bis zu den Zwischenwahlen im November 2026 und dann werden vielleicht die Demokraten wieder irgendwie die Macht in einem der Häuser im Kongress übernehmen. Aber wir haben ja im Moment überhaupt gar keine Vorstellung davon, das können wir ja gar nicht wissen, unter welchen Bedingungen diese Wahlen dann stattfinden. Ob das überhaupt noch Wahlen sind, die noch als, sagen wir, frei und demokratisch erkennbar sind, selbst im weitesten Sinne. Oder ob bis dahin nicht die Spielregeln so sehr verändert worden sind, dass das eben keine freien und demokratischen Wahlen mehr sind, dass es also auch nicht die Möglichkeit gibt, da die Uhr nochmal zurückzudrehen und das nochmal einzufangen. Also nein, dieser Kampf ist jetzt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das versteht, dass da werden ja jetzt Fakten geschaffen, und zwar wirklich jeden Tag Fakten geschaffen. Und diesen Kampf um den Fortbestand der Verfassungsordnung, der demokratischen Grundordnung, den muss man jetzt annehmen und jetzt aufnehmen. Und den kann man nicht aussetzen, da kann man sich jetzt nicht sozusagen, kann man nicht warten bis zum nächsten Wahlzyklus.
Wir haben jetzt viel über die USA gesprochen, Nordamerika. Lassen Sie uns noch mal einen Blick nach Europa werfen. Früher war es ein Garant für Frieden und Sicherheit, amerikanische Truppen im Land zu haben. Auch Deutschland hat davon ja immer profitiert. Ich will auch gar nicht paranoid klingen, man traut sich das kaum zu fragen. Aber unter den jetzigen Voraussetzungen denkt man sich ja schon, ob man sich so uneingeschränkt darüber freuen soll, dass amerikanische Truppen in Europa stationiert sind, oder?
Ja, ich will da auch jetzt wirklich gar nicht spekulieren und auch gar keinen jetzt irgendwie in dem Sinne Alarm schlagen oder so. Ich will auch sagen vielleicht, dass interessanterweise ja der Rückhalt von Donald Trump in den Streitkräften nicht groß ist. Also gerade in der Offiziersklasse unter den Offizieren ist Donald Trump sehr unbeliebt, denn die nehmen tendenziell ihren Eid, die Verfassung zu schützen, sehr ernst. Und nach dem 6. Januar 2021 sehen die vollkommen zu Recht in Donald Trump eine Bedrohung der Verfassungsordnung. Und insofern ist, also das wissen wir aus ganz vielen Erhebungen, ja, dass Donald Trump also jedenfalls unter den Offizieren auch jetzt zum Beispiel bei der Wahl ganz schlecht abgeschnitten hat. Das liegt auch daran, dass das Militär ja hier in den USA ist sozusagen die diverseste, die heterogenste Organisation. Das ist ja keine weiße Institution, sondern die spiegelt genau diese ungeheuer bunte, plurale, ethnisch, religiös, plurale Gesellschaft wieder. Und ja, da gibt es einfach jetzt nicht so viel Rückhalt für dieses Projekt einer Wiederherstellung weißer christlicher Dominanz. Und insofern, ja, muss man also jetzt, glaube ich, im Militär sollte man jetzt auch gar nicht die größte Bedrohung irgendwie so sehen. Das sieht bei den anderen Sicherheitskräften ganz anders aus. Beim Militär ist nicht so. Nur, da sehen wir ja schon eigentlich, in welcher gefährlichen Situation wir sind. Ne? Also wenn man schon darüber nachdenken muss und auch vollkommen zu Recht darüber nachdenken muss, tja, würde denn die militärische Führung solche Befehle ausführen? Würden die denn das machen? Ja, dann sind wir doch schon am Punkt angekommen, wo man nicht sein will, weil in einer stabilen Demokratie sollte man sich solche Fragen ja gar nicht stellen müssen.
Thomas Zimmer, Professor für internationale Geschichte an der Georgetown University in Washington. Ganz, ganz spannend. Vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Übrigens, wenn ihr mehr hören wollt von Thomas Zimmer, er hat einen eigenen Podcast, der heißt Is This Democracy? Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Tja, und dann habe ich noch diesen Tipp hier für euch.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen, und ich mache auch alle zwei Wochen einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Zusammen mit meiner Frau, der amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon, schauen wir uns an, wie Donald Trump gerade in Rekordtempo sich mit der ganzen Welt anzulegen scheint. Wenn ihr also wissen wollt, wie unsere amerikanische Familie, wie unsere Freunde in den USA die aktuellen Umwälzungen in dem Land erleben, dann abonniert uns doch gerne dort, wo ihr Podcasts hört. Kleiner Spoiler, mein Schwiegervater Paul zum Beispiel hat schon dreimal Donald Trump gewählt. Er mag ihn zwar nicht als Person, aber ansonsten ist er Fan der Idee Make America Great Again. Also, Amerika, wir müssen reden. Den Podcast findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Tja, das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Redaktionsschluss für diese Folge ist der 14. Februar. Mehr Ausland gibt's in der ARD-Mediathek und auch jede Woche neu den Weltspiegel zum Angucken. Diese Woche erstmals mit unserer neuen Moderatorin Tesnim Kadiri. Am Sonntag im 1. und danach jederzeit in der ARD-Mediathek. Einschalten, reinklicken, liken, folgen. Darüber freuen sich Philipp Weber, Nicole Böhlhoff, Caroline Mennerich, Anna Stosch und ich, Philipp Abresch.